Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Max von der Ahe, Co-Founder und CEO von Beta House.
Carsten, Beta House, treffen wir jetzt gleich. Max von der Ahe, die Welt ist in Beta, hieß es mal zu Beginn des Internetzeitalters. Hast du das Gefühl, dass wir aus dieser Beta-Phase irgendwann mal rauskommen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist auch gut so, ständig in der kontinuierlichen Innovation zu sein und immer neue Sachen zu probieren. Ich finde das eigentlich gut.
Also Max hat ja ein Haus, wo er Unternehmen einlädt und Startups die Möglichkeit gibt, ihre neuen kreativen, innovativen Geschäftsmodelle zu realisieren. Eigentlich ein cooler Ort, oder?
Es ist ein super Ort, vielleicht auch eine super Idee. Und ich bin mal gespannt, was sich auch verändert hat in den letzten Jahren. Ob sich da was getan hat, ein anderes Bewusstsein erzeugt ist und ob es da eine Effektivität sich entwickelt hat. Also auf geht's mit Max von der Ahe.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit. Heute mit Max von der Ahe. Lieber Max, die Internetpioniere sprachen davon, dass unsere Welt in Beta sein wird. Beta ist der frühe Entwicklungsstand einer Software, eben eine noch unfertige Software, die aber schon von Nutzerinnen genutzt werden kann. Du entwickelst aber keine Software, sondern Häuser mit einem Innovationsökosystem darum. So seit 2009 das Beta House in Berlin, deren Co-Founder und CEO du bist. Ein Coworking Space, ein Startup Accelerator, ein Ort, an dem neue Geschäftsmodelle für die digitale Zeit entdeckt, entwickelt und realisiert werden. Auch von der Old Economy, wie seinerzeit mit Glöckner Stahl. Du bist ein globaler, vernetzter Gestalter von Innovations- und Technologiegemeinschaften, ein Serienunternehmer, der mit Beta House X ein globales Scouting-Programm von Startups erschaffen hat, der Corporates und Startups zusammenbringt, der eine Brücke zwischen ihnen baut. Also lass uns über Innovationshubs in Deutschland, über den Ideenreichtum von Startups und deine Sicht auf Berlin sprechen. Finden wir dort alles, was wir für die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft wirklich brauchen? Max, schön, dass du heute unser Gast bist.
Vielen Dank, Michael. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Gab es so einen Moment der Wahrheit in den Nullerjahren, dass du mit deinen Partnerinnen entschieden habt, ein Beta-Haus zu gründen? Gab es da irgendwas oder habt ihr einfach nur festgestellt, oh, das ist jetzt so ein Modetrend, wir müssen jetzt irgendwie was an diesem Standort machen mit Startups und da brauchen die irgendwie eine Location, wo die sich treffen können, weil die haben ja noch keine richtigen Büroräume?
Ja, das muss man, glaube ich, differenzieren. Also den Moment der Wahrheit, den gab es für mich auf jeden Fall persönlich und dann gab es den auch nochmal auf der Firmenebene. Und auf der persönlichen Ebene hing das damit zusammen oder hängt das auch immer noch damit zusammen, dass ich ja eigentlich mal Rechtsanwalt war und als Rechtsanwalt arbeitete und leider der Arbeitsalltag in der Kanzlei überhaupt nicht dem entsprach, was ich mir mal erhofft hatte im Studium oder davor.
Also vor Gericht stehen, große Reden halten, Menschen verteidigen.
Ja, das ist ja leider nicht so. Also das vor Gericht stehen, große Reden halten, da hätte ich ja noch viel Lust zu gehabt. Aber die Wahrheit ist ja, wenn man als Rechtsanwalt anfängt nach dem zweiten Staatsexamen, dann ist man in der Regel so eine Art Schreibmaschine für eben diese Menschen, die dann vor Gericht stehen und die großen Reden schwingen. Und das fand ich ziemlich traurig. Man sitzt also sehr viel alleine am Schreibtisch, macht sich Gedanken, entwirft Schriftsätze, hat auch mit Mandanten eigentlich nichts zu tun. Also das ist ja in den größeren Kanzleien auch so, dass die Partner darauf achten, dass die Associates, die sogenannten, mit den Kunden nicht direkt was zu tun haben. Das ist ja die Partnerarbeit. Also mir wurde ziemlich schnell klar, dass ich mich entscheiden muss, ob ich sozusagen selber einen Mandanten oder Mandantinnenstamm aufbauen möchte oder ob ich sozusagen für die nächsten Jahre für jemand anders die Arbeit machen möchte. Und da war Beta House für mich ganz persönlich eine Motivation, um mir selber ein Netzwerk aufzubauen. Weil die Frage ist ja, wo kriegst du deine Kunden her? Woher kriegst du deine Mandanten und Mandantinnen? Und kann man natürlich im Golfclub anfangen oder irgendwo anders bei Rotary oder bei irgendwelchen anderen Vereinen. Aber Beta House ist ja aus der Idee entstanden, dass wir sechs Gründer, Gründerinnen alle unterschiedliche Expertisen mitgebracht haben, an den Tisch gebracht haben. Und der Gedanke war eigentlich, lass uns doch mal zusammentun zusammen an einem Ort sein, lass noch alle unsere Freunde einladen, die auch tolle Sachen machen und lass mal dort voneinander profitieren. Also wenn du Entrepreneur bist und du brauchst einen Anwalt, bin ich da. Wenn ich einen Grafiker brauche, bist du da und so weiter. Das war also die persönliche Motivation und das ist ja auch wirklich wahr geworden dann. Ich habe ja im Beta-Haus auch eine Kanzlei gehabt bis 2014, sozusagen parallel zu dem eigentlichen Betrieb. Und der Moment der Wahrheit, um das auf der zweiten Ebene auch noch zu beantworten, war dann, als wir aufgemacht haben, eben mit dieser Motivation, die ich gerade beschrieben habe, dass wir doch sehr schnell festgestellt haben, ach krass, es gibt also noch viel mehr Leute, als wir gedacht haben, die eigentlich einen Ort brauchen, an den sie morgens gehen können, der vielleicht nicht einer Firma gehört, der aber so ein Spirit herstellt, dass man zusammen ist mit seinen Sorgen, auch mit seinen Zielen. Und da wussten wir dann relativ schnell, als der zweite Raum voll war in dem Gebäude, wo wir gestartet haben, wir haben hier einen Nerv der Zeit getroffen und plötzlich stand der Spiegel vor der Tür, die Zeit, die Süddeutsche, alle waren da, Politiker, Politikerinnen kamen vorbei am laufenden Band jede Woche und da wurde uns dann bewusst, dass das Potenzial hat, sozusagen ein Geschäft an sich, aus sich heraus zu werden.
Das heißt, es war gar nicht geplant, jetzt einen Coworking-Space zu machen, weil ihr die Notwendigkeit erkannt habt, dass Startups Räume brauchen. Das war...
Doch, das war, ich sag mal, wir haben so eine Transformation gemacht von einer Initiative, die vor allen Dingen dadurch motiviert war, die eigenen Bedürfnisse zu verbessern, die eigenen Umstände. Also solve your own problem ist ja meistens die beste Motivation, um auch eine Firma zu gründen. Und es stellte sich dann heraus, dass eben noch viel mehr Leute, als wir dachten, dieses Problem hatten. Und daraus ist dann im Prinzip was viel Größeres geworden, als wir eigentlich dachten. Wir wollten also einen Coworking Space erschaffen, aber vor allen Dingen, um da selber drin zu arbeiten. Und das Produkt Coworking Space, so wie man es jetzt kennt, also das Normalste der Welt, das gab es ja damals noch gar nicht. Und das ist sozusagen dann on the way erst entstanden.
Also wir kennen uns ja schon, wir drei, Carsten, du und ich, ja schon seit, ja, ich würde sagen, 10 Jahren.
Würde ich auch sagen.
Und ich bin damals aufmerksam geworden auf euch, weil Gisbert Rühl, der damalige CEO von Klöckner Stahl, also wirklich Stahl, Handel, ja. Old Economy entschieden hat, also ich glaube, er ist selber Ex-Berater gewesen und er hat dann entschieden, mit zwei jungen Leuten aus seinem Business Development Team sich 6 Wochen bei euch einzunisten, um über digitale Geschäftsmodelle im Stahlhandel nachzudenken. War das wirklich so, dass der dann bei euch saß in seinem Nadelstreifenanzug und dann angefangen hat, kreativ zu sein und zu überlegen, what's the next big thing oder was habt ihr mit ihm gemacht?
Nee, absolut. Also ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, ob er wirklich einen Anzug anhat. Ich glaube eigentlich nicht. Aber er war ja einer von vielen. Das heißt, also es waren ja alle da. Also von der Industrie-Leader-Ebene, also Gisbert Rühl, Zetsche etc. bis zu den Politikern und Politikerinnen dieser Zeit. Also Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister zu der Zeit war häufig da. Unterschiedlichste, sag mal, seniore Personen waren da. Und das war eben auch das Gute bei uns oder ist auch immer noch das Gute bei uns. Aber zu der Zeit war es, sag mal, was Neues, dass wir ja einen Arbeitsort geschaffen haben, der sozusagen so divers ist, wie man sich das auch heute noch wünscht und der keine Unterschiede gemacht hat zwischen Gisbert Rühl und einem Startup-Gründer, weil die Hypothese war und ist, dass man eben diese Diversität braucht, damit alle voneinander profitieren und damit man eben dieses Ökosystem schafft, wo es unterschiedlichste Perspektiven, unterschiedlichsten Blick auf die Gesellschaft, auf die unternehmerische Entwicklung gibt. Und insofern, ja, man kann das aufregend erzählen, dann war der Gisbert Rühl da und hat da auch gearbeitet. Die Wahrheit ist, der Gisbert Rühl war da und eigentlich hat es eigentlich gar keinen so richtig interessiert. Er hat halt da gearbeitet und es war schön, er war Teil der Community. Natürlich ist es schön und aufregend, wenn solche Leute dabei sind, weil die was zu erzählen haben und auch zeigen, dass sich die Zeiten ändern, offen dafür sind. Aber ich würde jetzt persönlich sagen, ich finde es auch nicht weniger oder mehr spannend, als wenn ein 20-jähriger Unternehmer kommt, der gerade loslegt, der ist einfach an einem anderen Punkt.
Also dieses auf Augenhöhe sein, ja? Auf
einmal
ein Startup-Mensch von der Uni kommend mit so einem erfahrenen Top-Manager. Das heißt, da nivellierte sich etwas oder doch nicht?
Du meinst, es nivelliert sich sozusagen, was die Fähigkeiten angeht?
Genau, also hat man dann die Expertise von diesen Digital Natives
absolut, ja,
anerkannt und gesehen und auch für sich nutzen wollen?
Ich weiß nicht, ob jeder das anerkannt hat, das kann ich nicht sagen. Ich habe auch sehr viele Corporates erlebt, die es nicht anerkannt haben. auch welche, denen es heute deutlich schlechter geht als vor 10, 15 Jahren, wo man damals schon gedacht hat, naja, wenn ihr mit der Einstellung weitermacht, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber im Großen und Ganzen ist das mein Wunsch und auch mein Narrativ für alle unsere Arbeit, also dass keiner mehr wert ist als der andere. Das, natürlich gibt es Leute, die sind schlauer als andere oder wissen Dinge, die andere brauchen und umgekehrt. Aber im Großen und Ganzen ist die Offenheit, die Zugänglichkeit und das gemeinsam was machen, das sind ja die Werte, aus denen das Coworking auch kommt und aus denen wir auch kommen, die uns auch nach wie vor wichtig sind. Deshalb haben wir zum Beispiel auch nie kuratiert. Wir haben nie gesagt, du kommst rein, du kommst nicht rein, sondern wir hatten den Anspruch zu sagen, es gibt ein niedrigschwelliges Angebot, das ist günstig. Natürlich zahlt ein Student weniger als ein Gisbert Rühl, das halte ich auch immer noch für richtig. Aber die sollen sich auf Augenhöhe begegnen und eben voneinander profitieren. Und ich glaube, um das auf eine gesellschaftliche Ebene zu heben, das ist eben, und wir wollten ja auch noch über Berlin reden, das ist eben auch ein unglaublicher Wert, den diese Stadt vor allen Dingen in den Nuller- und den Zehnerjahren angepriesen hat, nach außen getragen hat und gesagt hat, das ist auf allen Ebenen, auch im Unternehmertum, egalitärer als woanders. Und ich glaube, dass deshalb hier wahnsinnig viele gute Sachen auch in diesen Zeiten entstanden sind, weil das der Spirit ist, der eben Allianzen schafft, der sich gegenseitig den Rücken stärkt und dergleichen mehr.
Wie ist denn, Max, diese Kultur entstanden? Du sagst jetzt Offenheit, ne? Leute begegnen sich auf Augenhöhe. Also ist das etwas, was ihr geprägt habt? Also als ihr das gegründet habt, habt ihr sozusagen diese Werte vertreten? Oder ist das etwas, was auch irgendwie natürlich entstanden ist, weil ich kann mir vorstellen natürlich, dass es auch so einen Kulturclash geben kann, ne? Wenn so ein gestandener CEO da reinkommt, der auch mit einer hierarchischen Prägung, ne? Und jetzt hier die Startups, ja. Wie entsteht diese Kultur und wie hat diese Kultur auch so eine Festigkeit erlangt?
Das ist eine sehr interessante Frage, auf die ich die Antwort selber noch nie so klar formuliert habe. Insofern, also ich glaube, dass das, was du gerade beschrieben hast, uns als Gründer, Gründerin von Anfang an extrem wichtig war. Ich glaube auch, dass wir mit einer kleinen Portion Überheblichkeit daran gegangen sind und gerade auch mit Skepsis gegenüber der etablierten Wirtschaft. Das heißt also, wenn sich jemand so verhalten hat, wie du das gerade beschrieben hast, also sozusagen etwas von oben herab, wenn man das mit hierarchisch gleichsetzen kann, das haben bei weitem nicht alle gemacht, aber das gab es auch, dann wäre unser Impuls immer erstmal gewesen zu sagen, du gehörst hier nicht hin. Also das ist was wir nicht wollten. Also dass Leute reinkommen und sagen, ich stehe über den Dingen, ich bin sozusagen kein Teil der Gemeinschaft, sondern stehe außerhalb und benutzt die Gemeinschaft vielleicht sogar für mich.
Also ihr habt eine gewisse Autorität auch ausgeübt an der Stelle, eine Art Governance, ne? Kann man fast sagen.
Ja, ich glaube, du kannst es ein bisschen vergleichen vielleicht mit einem guten Club. Und das war ja in Berlin in den Nullerjahren und auch in Zehnerjahren noch so, in denen du nicht kommst, weil du Geld hast. Ne? Also wo du keinen Tisch reservieren kannst oder eine Flasche Champagner kaufst und dergleichen, sondern ein Club, in den du kommst, weil du irgendwie ein Freund bist von einem Freund, weil du welche kennst, weil du auch vielleicht was mitbringst, was andere Leute gut finden. Also ein Geben und Nehmen, unabhängig von Status und Geld. Und diese Atmosphäre hat dazu geführt, dass die allerwenigsten sich so verhalten haben, wie du dich gerade beschrieben hast, sondern dass alle das Gefühl hatten, sie kommen in was rein, was organisch gewachsen ist, was sie neugierig macht, wo sie selber das Gefühl haben, sie können sich weiterentwickeln, wo sie auch zufällig, also Zufälle spielen ja bei solchen Orten auch eine große Rolle, also wo sie zufällig anders als in ihrem originären Arbeitsumfeld auf Personen treffen, die vielleicht was zu erzählen haben, was sie noch nicht gehört haben. Und das ist ja das Spannende an so einem Ökosystem und auch an so einem Haus. Kommt uns jetzt 2024 so normal vor? Also dass Corporate, Startups, Individuen, Freelancer, Künstlerinnen in einem Haus arbeiten, aber 2009, 2010 und auch, ich würde sagen, in vielen Bereichen bis heute, ist es für die meisten Leute nicht normal. Und ich glaube deshalb, dass die Währung in unserem Ökosystem eine andere ist und darüber bin ich total glücklich.
Aber es ist interessant, weil du sagst im Prinzip ja, es hat schon was Exklusives gehabt, es hat auch eine Wertigkeit durch dieses Exklusive gehabt und damit sozusagen auch die Regeln, die dort geschaffen haben, wurden auch oder mussten auch respektiert werden, weil letztlich, ich wollte da ja rein, ne? Das bringt mir ja was, ne?
Ja, also ich muss dich da unterbrechen, weil wir haben das nie so bewusst gespielt. Wir haben jetzt nie gesagt, das ist ein exklusiver Club und hier gelten diese oder jene Regeln. Wir hatten das Gefühl, dass die Atmosphäre, die wir geschaffen haben, sozusagen aus sich selbst heraus dazu geführt hat, dass die Leute sich integriert haben und die, die das nicht konnten oder wollten, sind eigentlich von selbst gegangen. Also wir haben nie einen rausgeschmissen, wir haben nie die Tür zugemacht und insofern würde ich mich jetzt wehren gegen die Definition exklusiver Club, sondern sozusagen der Charakter, und da sind wir ja dann auch bei Beta, so wie der Michael das anmoderiert hat, ein sich stetig verändernder Ort, ein Ort, der nie fertig ist, im Prinzip wie bei einer Beta-Version in der IT. Und das ist bis heute so und das ist auch das Tolle daran, also dass die Community, die du heute hast, nicht die ist, die du in einem halben Jahr haben wirst. Ne?
Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, wie das Beta-Haus aussah? Also ich erinnere mich an das allererste, wo wir waren, in Kreuzberg, sehr rough, sehr unfertig. Kannst du vielleicht mal ein bisschen diesen Ort beschreiben und auch, wie dann das Leben in diesem Ort abgelaufen ist?
Ja, gerne. Also das Beta-Haus in Kreuzberg haben wir ja 2008 gemietet und dann im Dezember 2008 haben wir die Schlüssel bekommen und im Januar 2009 haben wir dann aufgemacht. Und das Beta-Haus ist auch örtlich natürlich eine total typische Berliner Geschichte. Also weil wir ja in einem GSG-Gewerbehof angefangen haben. Die GSG war bis 2004 ein landeseigenes Unternehmen des Landes Berlin, wurde dann verkauft, ich glaube 2005 an einen französischen Konzern. Mittlerweile gehört es einem großen tschechischen Unternehmen. Typischer Case auch von dem Verkauf von Tafelsilber. Man für einen unglaublich günstigen Preis verkauft, war dann 10 Jahre später 20 Mal so viel wert. Also sehr schlechtes Geschäft fürs Land Berlin. Rückblickend, aber egal, zumindest zu der Zeit war in der GSG noch sehr viel Handwerk, sogenannte Berliner Mischung. Also kleinere Betriebe, Druckereien etc. Und wir kamen dann, weil Leerstand war, für relativ wenig Geld, sehr wenig Geld, muss man rückblickend sagen, und konnten dann dort eine Etage mieten. Und die Geschichte würde sich heutzutage nicht so wiederholen lassen, weil eben durch den Leerstand im Gebäude und auch im Stadtteil immer dann, wenn ein Raum voll war, es möglich war, sozusagen einen anderen Raum zu öffnen. Also der eine Raum war voll, man hatte ein bisschen Geld verdient, machte die Tür auf zum nächsten Raum. Irgendwie ein paar Möbel. Wir haben zum Beispiel aus dem ehemaligen Finanzministerium, ich weiß gar nicht, ob es das Finanzministerium der DDR war, auf jeden Fall haben wir so unglaublich viele Stühle mal gekauft, 5 Euro das Stück, so braune Rollstühle. Dann sind wir da mit dem Laster hingefahren. Und solche Aktionen gab es halt ganz viele. Also irgendwo wurde was aufgelöst. Wir sind hin, haben Böcke gekauft für einen Tisch, für einen Apfel und Ei. So ging es die ganze Zeit. Leute haben uns was geschenkt. Und so haben wir dann auch die Räume ausgestattet. Und nach einiger Zeit hatten wir dann knapp 4.000 Quadratmeter selber dort gemietet und die restlichen 2.500 Quadratmeter im Gebäude waren an Firmen vermietet direkt über die GSG, die aber auch aus unserem Ökosystem kamen. Also das heißt, das ganze Haus war plötzlich voll mit unseren Mitgliedern oder ehemaligen Mitgliedern, also mit unseren Leuten. Und das war natürlich total schön, weil du nach der Atmosphäre fragtest. Man muss dem Ganzen ein bisschen Kontext geben. Wir sind damals total wahrgenommen worden als Gentrifizierer, eben von den Handwerkern und von den KMUs im Gebäude. Also für die waren wir schon sozusagen die Vorhut von dem, was uns dann ja auch hinterher gentrifiziert hat. Also die Spanne vom Gentrifizierer zum Weggentrifizierten ist ziemlich kurz, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ungefähr 10 Jahre in unserem Fall. Aber für uns war das erstmal, wir haben das natürlich nicht als negativ empfunden, wir hatten das Gefühl, wir sind die Guten. Und für uns war das eine total tolle Zeit, also zumindest ein sehr großer Teil davon, weil man das Gefühl hatte, es geht immer weiter. Also die Tür geht auf, ein neuer Raum, die Tür geht auf, wir bauen eine Werkstatt. Ja, wir haben also auch die GSG ziemlich gequält, muss man sagen. Also dann plötzlich stand irgendwie auf dem Parkplatz ein riesiges Holzkunstwerk. Das war natürlich nicht vom TÜV abgenommen, aber die Leute saßen darauf und solche Dinge passierten viel mehr als heute. Partys natürlich, das war eine andere Zeit, also ständig Partys im Haus, Geburtstagspartys, Partys im Hof. Und ich habe rückblickend das Gefühl, das war also eine sehr offene Zeit, eine Zeit voller Möglichkeiten, auch hier in der Stadt. Und wir sind sozusagen in diesen Jahren zwischen 2009 und 2018, als wir da ausgezogen sind, auch unternehmerisch erwachsen geworden. Also da sind viele Dinge passiert in der Zwischenzeit, die wir nicht, mit denen wir keine Erfahrung hatten. Also ich sag mal sowas wie ein Arbeitsprozess, ne, wegen einer Kündigung und so. Also so Sachen, die man als Unternehmer auch dann erstmal erfahren muss, die einem so ein bisschen auch die Leichtigkeit hier und da nehmen. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr, sehr positive Zeit.
Und heute seid ihr an einem anderen, sehr historischen Ort, weil ihr seid ja dann 2018 in das ehemalige TAZ-Gebäude gezogen, das ja eine Besonderheit hat. Also vielleicht kannst du nochmal, das ist ja nicht mehr Kreuzberg, wenn ich das richtig weiß, als Frankfurter. Vielleicht kannst du
ist mal, Kreuzberg noch.
Ist auch Kreuzberg, okay. Also vielleicht nochmal den Ort beschreiben, nicht nur das Gebäude, sondern auch in welchem Umfeld dieses Gebäude angesiedelt ist.
Ja, also ich kann das gerne machen. Also um die Geschichte vielleicht zu verbinden, 2018, und das noch zu Ende zu bringen mit der GSG, 2018 haben wir das Haus verlassen, weil die Mieten sich an dem Standort in Kreuzberg, um den Hörerinnen einen Eindruck davon zu geben, verfünffacht hatten innerhalb von 10 Jahren. Das heißt also, wir sind mal irgendwann gestartet mit 6 Euro, glaube ich. Und als wir dann ausgezogen sind, hatten die Vermieter den Anspruch, 25 Euro oder mehr zu erlösen. Und wir sind dann ausgezogen und haben glücklicherweise mit der TAZ eine Vermieterin gefunden, die Möglichkeit hatte, uns eine wirklich tolle Fläche anzubieten für weniger als 25 Euro zu der Zeit. Und das Gebäude, weil du danach fragtest, ist historisch. Die TAZ hat den Neubau 1989 selber gebaut auf dem Grundstück in der Rudi-Dutschke-Straße. Der Altbau steht da logischerweise schon sehr viel länger. Und das Grundstück ist sozusagen schon immer in unmittelbarer Mauernähe gewesen, also fast direkt am Checkpoint Charlie, und hat eben, also deshalb natürlich eine starke historische Komponente, aber natürlich auch wegen der Geschichte der TAZ selbst. Und wir haben das Haus ja direkt von der TAZ übernommen. Also die TAZ hat ja gebaut und ist in der Friedrichstraße, und es war schon auch lustig und historisch, dann diese Flächen auszuräumen, sozusagen auch die 30 Jahre TAZ dann da rauszuräumen und was Neues dort zu beginnen. Und die ganze Gegend mit der Bild-Zeitung nur 200 Meter weiter und Springer und so weiter ist natürlich sehr politisch interessant. Und da, wo jetzt unsere Members Lounge ist, im ersten Stock war also jahrzehntelang die Chefredaktionskonferenz oder Redaktionskonferenz der TAZ und insofern auch sicherlich ein Ort, wo viele spannende Dinge besprochen und passiert sind.
Ist es nicht so, dass die Chefredaktion der Bild-Zeitung genau auf euer Gebäude blicken musste?
Genau, da auch Kai Diekmann hat ja da auch sein Denkmal sozusagen bekommen an der Hauswand. Ein großer, nackter Kai Diekmann mit einem noch größeren, nackten Penis. Dazu gibt es auch ein BGH-Urteil. Und jetzt darf jeder Pimmel sagen, steht auch da an der Wand. Ich muss gestehen, ich habe dieses Urteil nie gelesen. Ich kenne die Geschichte sozusagen nur hergeleitet durch das Wandbild. Aber das ist sozusagen auch Teil unseres Mietvertrags. Also das wird auch immer da bleiben. Kai Diekmann ist ja lange weg, aber das Bild hängt noch.
Jetzt macht ihr ja einen Ort auf, wo sich vor allem auch Startups wiederfinden, also Menschen, die etwas Neues unternehmen wollen. Aber ihr vermietet ja nicht nur die Räume, ihr baut denen ja Services auf und auch den Unternehmen, die mit diesen Startups arbeiten wollen, eine Brücke. Also ihr seid Brückenbauer aus meiner Sicht. Was sind so die Leistungen dieser Brückenbauer im Beta-Haus? Was macht ihr mit den Corporates, was macht ihr mit den Startups? Wie verbindet ihr die beiden Welten zusammen und gelingt das gut?
Ja, vielleicht auf einer generelleren Ebene zu Beginn, bevor ich dann auf die Brückenbauleistung komme. Also wir haben immer geglaubt, und ich glaube, dass ich das eben auch herleiten konnte über die Motivation, das Beta-Haus zu machen. Wir haben immer geglaubt, dass die Wirkung, die in Immobilien passiert, die Dinge, die für die einzelnen Nutzer, Nutzerinnen relevant sind, dass das sozusagen die Hauptmotivation für unser Tun ist. Und die Immobilie selber ist sozusagen nur die Hülle und der Rahmen, um diesem ganzen Tun einen Ort zu geben und kann im besten Fall, wenn man eine tolle Immobilie hat oder in einer guten Lage ist, diese Wirkung noch verstärken. Aber das heißt also, unser Anspruch oder der Anspruch, den wir bis heute an unserer Arbeit haben, ist, dass die Leute nicht zu uns kommen, weil der Tisch, der Stuhl, der Raum so toll ist. Es ist schön, wenn der Stuhl bequem ist und der Tisch schön. Aber wir glauben, dass die Leute zu uns kommen, weil sie bei uns etwas erleben können, etwas erfahren können, einen Mehrwert generieren können für sich und ihr Tun. Und das ist die eigentliche Motivation. Und dafür gibt es halt einen Ort, das ist das Beta-Haus. Und bezogen auf deine Frage heißt das, dass das auch nicht statisch ist, was wir tun, sondern dass sich die Bedarfe sowohl der Unternehmen, großen Unternehmen, als auch der Startups stetig ändern. Es gibt ein paar Klassiker eine Baseline, die muss immer da sein. Also das heißt, also wir sorgen dafür, dass man zum Beispiel bei uns, wenn man ein junger Unternehmer ist, wie ich es eben schon gesagt habe, für relativ wenig Geld einen Arbeitsplatz bekommt. Aber vor allen Dingen sorgen wir dafür, dass man Zugang hat zu Experten und Expertinnen, was sozusagen unterschiedlichste Themen angeht, mit denen man als Unternehmer beschäftigt ist. Also Rechtsberatung, Steuerberatung, Social-Media-Beratung, Find-an-Investor-Beratung, Getting-International-Beratung, also für unterschiedliche Entwicklungsstufen der Startups unterschiedliche Angebote. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir konstant Formate entwickeln und an Formaten arbeiten oder auch Formaten ein Zuhause bieten, die es ermöglichen, Geschäftsentwicklung zu betreiben für Startups, aber auch für Corporates. Das heißt also, vereinfacht gesagt, Netzwerkformate, wo Menschen zu unterschiedlichsten Themen zusammenkommen, um sich auszutauschen, um miteinander Business zu machen. Davon gibt es ganz viel, da gibt es fast jeden Tag was zu bei uns, zu den unterschiedlichsten Themen, sei es MedTech, SportsTech, FinTech etc. Und wenn man Mitglied ist bei uns, hat man Zugang zu diesen Veranstaltungen und man erfährt davon. Dazu gehören sozusagen unsere Evergreen-Events, auch sowas wie Beta Breakfast, jeden Donnerstag seit mittlerweile 15 Jahren, immer 2 oder 3 Pitches, eine kleine Gruppe, 30, 40, 50 Leute. Das ist so sowas, was wir wirklich ständig machen und wo wir sehr viel Wert drauf legen und wodurch wir uns auch differenzieren können und wollen von, ich sag mal, Coworking-Anbietern im Markt, weil wir Mitarbeitende haben, die sich nur darum kümmern. Also was haben unsere Member für Bedarfe? Wie können wir sie dabei unterstützen? Was können wir selber für Formate kreieren, die darauf einzahlen? Und was können wir für Formate, die bereits bestehen, wie können wir die zu uns ansiedeln oder zu uns holen, damit unsere Member davon profitieren? Also das sind Dinge, die wir machen. Und das sind Dinge, die im Haus passieren. Dazu gibt es dann Slack-Channels zu unterschiedlichen Circles, Verticals etc. Also man ist da nicht alleine mit seinen Themen und man kann sich wirklich sehr gut unterstützen, davon profitieren. Es gibt hunderte, tausende Success Stories, die darauf basieren. Gleichzeitig haben wir ja mit BetaHouse X schon seit 2014 eine Innovationsagentur bei uns im Haus, die ganz gezielt Corporates, öffentliche Institutionen, aber auch Startups zusammenbringt. Und wir haben da unterschiedlichste Formate schon entwickelt. Da sind sozusagen die klassischen Formate für Corporate-Unternehmen, also Accelerator-Inkubatoren. Das erste, was wir gemacht haben, war der Telekom-Hubraum schon 2010, 2011, also in der Accelerator-Steinzeit gefühlt. Wir haben und machen auch immer noch einen Teil des Deutsche Bahn-Accelerators Mindbox. Und wir haben wahrscheinlich mit über 100 Corporates Programme gemacht, also von B. Braun über Siemens, über Audi, über Toyota, über Hermes, über Werder Bremen. Also sehr, sehr viele verschiedene Unternehmen. Und unser Skill ist immer gewesen, Programme zu bauen, bei denen wir dafür sorgen, dass die Themenbereiche, die bei den Corporates als, sagen wir mal, entwicklungsbedürftig definiert wurden, wobei wir auch häufig dabei geholfen haben, diese Themenbereiche zu identifizieren, dass die mit Hilfe von externer Innovation, also Startups, schneller und besser, qualitativ hochwertiger gelöst werden konnten und können. Heutzutage nennt man das Venture Clienting als sozusagen als feststehenden Begriff für diesen Prozess. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Programme, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, darauf eingezahlt haben, dass das sozusagen heute ein bekannter Prozess ist, den immer noch viel zu wenig, vor allen Dingen deutsche Unternehmen, nutzen. Ich glaube, 17% war die Zahl.
Ehrlich?
Die ich letztens las im Markt. Ja, 17% nutzen überhaupt strukturierte Innovationspipelines. Ob das dann Venture Clienting ist oder was anderes, das weiß ich nicht. Aber das heißt ja, 83% haben so einen strukturierten Prozess nicht. Und das ist ja doch ein bisschen erschreckend.
Macht dir das Sorge? Weil wir wissen ja, dass Startups Innovationsbeschleuniger sein können.
Absolut, ja.
Sowohl was die Menschen anbelangt, die in diesen Startups sind, weil sie bestimmte Kompetenzen haben, die ein Unternehmen nicht hat, digitale Fähigkeiten, weil sie ein gewisses Mindset haben, ja, Offenheit, Bereitschaft, Sachen auszuprobieren und weil sie meistens ja auch ein Produkt haben, eine Software, was auch immer, was dann dem Unternehmen hilft, schneller seine bestehenden Produkte zu innovieren. Also wenn das stimmt, die These, dass Startups Innovationsbeschleuniger sind. Wie erklärst du dir, dass dann noch nicht mal jedes fünfte Unternehmen einen strukturierten Innovationsprozess hat und dann würde ich auch sagen, wahrscheinlich auch gar nicht mit Startups systematisch zusammenarbeitet.
Ja, wie ich mir das erkläre, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin ja da kein Entscheider. Also du hattest ja zuerst gesagt, macht mir das Sorgen. Ja, das macht mir Sorgen, absolut. Auch im Hinblick sozusagen auf die öffentliche Stimmung im Land und die, sag mal, den Markenkern Deutschlands macht mir das Sorgen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass da viel mehr Unternehmen diesen Weg gehen. Praktisch habe ich selber sehr häufig erlebt, und das kennt ihr sicherlich auch, dass Innovationsbudgets bei deutschen Unternehmen, auch im Mittelstand, immer die Budgets sind, die zuerst gestrichen werden, wenn es schwierig wird am Markt, leider. Und ich glaube eben, dass wir immer noch, auch wenn wir selber so aktiv sind da seit vielen Jahren, ihr ja auch, dass wir immer noch mittendrin sind in der Transformation und der Veränderung im Kopf bei den Entscheidern. Und dass das noch ein langer Weg ist. Und gerade erleben wir ja in der Politik das große Bedürfnis, also viele Leute wünschen sich weniger Veränderung. Und ich glaube, dass das auch einen Symbolwert hat für das, was auf der Innovationsebene geht. Das Land muss mutiger werden, das Land muss sich auf der Unternehmensebene mehr trauen. Und so ähnlich, wie ich das eben beschrieben habe mit dem Haus, also es geht ja gar nicht darum, dass man den perfekten Innovationsprozess hat. Niemand hat den perfekten Innovationsprozess. Es geht nicht darum, dass jede Lösung, die über Venture Clienting ausprobiert wird, ein Erfolg wird oder das perfekte Beispiel für so einen Erfolgsprozess. Es geht darum, dass man diese Pipeline baut, dass man die Offenheit zeigt, so wie also mit dem Haus meinte ich, dass man hingeht und sich selber die Chance gibt, sich einem Umfeld auszusetzen, was nicht dem Umfeld entspricht, in dem man jeden Tag ist. Das ist der Schritt, den man gehen muss und den muss man auch auf der Innovationsprozessebene gehen und das trauen sich viel zu wenige nach wie vor. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es an der einen oder anderen Stelle in diesem Land nicht schnell genug geht.
Ja, ich glaube, vielleicht auch noch eine Perspektive drauf zu geben. Ich glaube, es liegt auch daran, wie du es auch selber sagst, dass man dem Konzept Innovation auch nicht die Wertigkeit beimisst, die es eigentlich haben sollte. Also es ist nicht Kern sozusagen der Wertschöpfung. Ne? Es ist etwas, was man so nebenher macht, wenn man Zeit hat, wenn man Geld über hat. Aber dass es sozusagen unternehmenskritisch ist, Innovation systematisiert, professionalisiert zu betreiben, weil sich damit meine Wertschöpfung in Zukunft weiter ausbauen lässt, stabilisiert. Ja? Also als Kernelement meine Wertschöpfung, so wird es nicht gesehen. Da hat sich auch ehrlicherweise nicht viel verändert. Also die, wenn du sagst 17%, ich glaube vor 10 Jahren war das vielleicht noch ein bisschen weniger, aber da hat sich auch nicht viel getan. Und das Interessante ist ja, dass die Innovationskultur, die ihr lebt im Bethe-Haus, ja, dieses systemische Denken, ich meine, Startups ist ein Element, aber eigentlich geht es auch darum, Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, unterschiedliche Kompetenzen zusammenzubringen. Und die Startups sind eine frische Perspektive dabei. Ja? Und diese Art zu denken und diese Art des Innovationsmanagements zu professionalisieren, als Kern der Wertschöpfung zu sehen, das ist noch nicht angekommen. Und ich glaube, das ist auch ein Kernargument, warum wir hier in Deutschland nicht weiterkommen mit Transformation und Co. Weil das immer noch nicht diese Wertigkeit hat und in den Köpfen da noch nicht der Groschen gefallen ist. Und andere Unternehmen, die das gut können, ne, die uns das vormachen aus dem Valley, die eben auch Innovationsmanagement als Kernkompetenz betreiben seit Jahrzehnten und das auch professionalisiert haben, die sind da deutlich effektiver. Und jetzt letztlich nicht zuletzt auch China, die das auch machen. Ne?
Und du kannst es ja sogar noch weiterdenken. Also wir waren ja am Anfang bei Diversität. Und genauso wie sozusagen in einem Innovationsökosystem die Diversität der Teilnehmenden im Ökosystem so entscheidend ist für den Erfolg aller, genauso ist es ja auch in jedem Vorstand, in jedem Aufsichtsrat. Und gestern erst kam ja diese Studie wieder raus, dass ich glaube, es waren immer noch mehr Christians und Stefans im Vorstand als Frauen. Und es ist ja im Prinzip der gleiche Mechanismus. Also wenn man, solange man sich einbildet, dass unterschiedlichste Stefans und Christians eben genauso viel Diversität versprühen und damit auch genauso viel Veränderung erzeugen können wie eine wirkliche Diversität, solange hat man das auch noch nicht verstanden.
Es sind, glaube ich, Mitte 80% Männer in diesen Vorständen.
Wir sind auf dem vorletzten Platz, ne, in diesem
Jahr. Die sind in der Regel knapp 60 Jahre alt und haben eine, ich glaube, 2/3 eine westdeutsche Sozialisierung. Und was ich immer ganz interessant finde, 50% von denen sind Wirtschaftswissenschaftler und weitere 25% sind Ingenieure. Das heißt also, wir leben seit 30 Jahren eine Welt, die mit Digitalisierung und digitalen Services Wertschöpfung erzielt. Aber in den Vorständen von den großen Firmen, sowohl DAX als auch große Familienunternehmen, sitzen kaum Menschen mit Technologie- und IT-Kompetenz. Und dann, Carsten, wundert mich gar nichts mehr, dass die Unternehmen in dem Bereich Serviceorientierung und digitale Geschäftsmodelle nicht innovativ sind, weil sie es einfach gar nicht wissen.
Stimme ich dir hundertprozentig zu.
Ja, ich weiß nicht, also ich würde schon auch den Ingenieuren zuschreiben, dass sie auch Technologie- und IT-Kompetenz haben. Das ist, weiß ich gar nicht, ob das das Thema ist. Aber dieses Paradigma, ne, dass eben der Ingenieur ein Produkt erfindet und dieses Produkt immer besser macht, dass das Geschäftsmodell genau auf dieser Idee gründet. Und durch diesen systemischen Ansatz der Diversifizierung reden wir darüber, ganz neue Geschäftsmodelle zu erfinden, die eben das alte Geschäftsmodell disruptieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht gelernt haben und was auch Ingenieure nicht gelernt haben in ihrer Ausbildung. Auch ähnlich wie Wirtschaftswissenschaftler das nicht gelernt haben. Ich meine, Michael, wir sind selber in einem MBA-Studiengang und haben es uns zur Aufgabe gemacht, solche Sachen auch in MBA-Studien hineinzubringen. Aber das ist auch nicht klassischer Ausbildungsweg in Wirtschaftswissenschaften. Systemisches Denken als Kernkompetenz, ja, Systemdynamik zu verstehen, ja, auch Wirtschaftswissenschaften und Systemdynamiken zu verstehen. Das sind sozusagen einfach auch Dinge, die letztlich auch in der Forschung schon lange da sind, aber eben den Leuten auch nicht vermittelt werden. Also ich glaube, es ist schon ein Stück weit die Sozialisierung. Ich weiß nicht, ob es nur das fehlende IT-Kompetenz ist, sondern eher, vielleicht auch eher dieses systemische Denken und Systemzusammenhänge zu verstehen und daraus Ideen zu entwickeln. Das scheint mir fast mehr noch ein Kernproblem zu sein als nur Technik.
Ja, also ich wollte gerade gar nicht darauf hinaus, also ob es jetzt an der Technik, an dem Mangel im Tech-Verständnis liegt oder nicht. Wir waren ja bei diesem Bild, ist man offen, die Pipeline zu öffnen und sich den Dingen, die sich verändern, sozusagen am Markt stetig auszusetzen und sich vor allen Dingen auch stetig zu überlegen, was man damit macht, was da kommt. Also ist das, hat das Priorität? Und ich glaube, dass das elementar wäre und elementar ist, und sozusagen viel zu wenig gemacht wird, nach wie vor.
Mein Punkt war nur, ich sehe in der Wertschöpfung schon einen Unterschied, ob ich Produkte baue und ein Produkt verkaufe und jedes Jahr mehr Produkte verkaufe als im Jahr zuvor, oder ob ich Wertschöpfung mache mit einem digitalen Service, der nicht mehr an irgendeinem physischen Produkt gekoppelt ist. Und das sehen wir alle. Diese Wertschöpfung verändert sich. Wir geben alle mehr Geld für Streamingdienste aus als für die Datenleitung, die zu uns nach Hause kommt. Und ich habe Betahaus immer auch so verstanden, auch über die ganzen Startup-Pitches, die ich da gesehen habe, dass das alles Menschen sind, die genau versuchen, neue Geschäftsmodelle zu gründen, basierend auf dieser neuen Logik der Wertschöpfung, dass ich nämlich mit digitalen Systemen, mit Software eine Wertschöpfung erzielen kann, die im Extremfall überhaupt gar keinen Link mehr haben zu einem physischen Produkt.
Ja, absolut. Das ist sozusagen die Hauptgruppe der Startups, die bei uns sitzen, machen genau das. Wir könnten jetzt sozusagen systemtheoretisch darüber diskutieren, ob das gut ist, dass sozusagen alle Produkte nur noch digital sind oder ob wir eigentlich eine Innovationsrevolution Industrie 5.0 bräuchten, sozusagen mit einer neuen Produktionskultur. Ich finde, die Thematik kann man auch aufmachen und sagen, es ist schon wichtig, dass auch echte Sachen produziert werden und nicht nur Apps und Services. Aber realistischerweise und auch ehrlicherweise ist es so, dass die Firmen, die vom Office aus arbeiten primär, dass das Firmen sind, die bei uns sitzen, die primär digitale Angebote erstellen, wobei wir ja zum Beispiel über viele Jahre auch einen Hardware Accelerator betrieben haben, also Deep Tech würde man heute sagen. Und ich auch ein Faible dafür habe und das auch toll finde, wenn haptische Sachen produziert werden und ich mir auch wünsche, dass im Startup-Bereich da sich mehr entwickelt. Aber die Realität ist, bei uns in den Häusern sind wenige.
Jetzt sagst du immer, eure Häuser oder das Beta-Haus in Berlin. Ich weiß auch, dass ihr im Ausland auch Beta-Häuser gebaut habt. Aber muss jetzt jedes Corporate nach Berlin kommen in das Beta-Haus? Oder kann man sich nicht auch dem Gedanken anschließen, sagen, Das Konzept Peterhaus, das ist eine super Blaupause, die du eigentlich an jedes Headquarter, an jeden Hauptstandort eines mittelständischen Unternehmens in Deutschland platzieren kannst. Und wenn das so ist, wird das gemacht? Ist es deine Erfahrung, dass das nachgefragt wird bei euch?
Sprichst du jetzt primär von räumlichen Angeboten oder sprichst du von den Dingen, über die wir gerade gesprochen haben im Innovationsprozess?
Ich spreche von dem Zweiteren, weil ich meine, dass die Firmen in den letzten 10 Jahren ihre Räumlichkeiten verändert haben und dass eigentlich in jeder guten Firma, auch bei jedem Mittelständler, es so eine Art Kreativraum gibt, mal größer, mal kleiner und Akademien, wo auch Leute fortgebildet werden. Ich glaube, das haben die schon alle verstanden. Aber darum sehe ich nie ein Innovationsökosystem. Ich sehe dann immer nur diesen Raum, da geht dann irgendein Team mal rein oder da sind dann zwei Leute, die sollen Innovation machen. Aber drumherum ist gar nichts. Und deswegen frage ich mich, ob man so ein Innovationsökosystem nicht auch an die Standorte bringen kann, wo die Unternehmen halt ihren Hauptsitz haben.
Das kann man auf jeden Fall. Das haben wir auch schon sehr oft gemacht. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, wo so ein Unternehmen steht. Also das heißt, es gibt Unternehmen, glücklicherweise nicht mehr so viele wie vor 10 oder 15 Jahren, die noch keine Vorstellung oder nur eine geringe Vorstellung davon haben, wie so ein Innovationsökosystem überhaupt aussehen kann. Und für die Unternehmen ist schon gut, das ist ja auch was, was wir anbieten, mal nach Berlin zu kommen und mal einen Tag, 2 oder 3 Tage damit zu verbringen, Startups aus ihrem Bereich kennenzulernen, sich inspirieren zu lassen, vielleicht auch ein bisschen Methodik zu lernen rund um den Startup, Business Model Canvas, einfach mal zu verstehen, wie arbeiten Startups eigentlich? Und dann mit diesem Wissen sozusagen nach Hause zu fahren und zu beginnen zu überlegen, wie man selber die Strukturen verändern kann. So, und dann gibt es, also das ist was, was ich sozusagen als Schritt 1 immer sehe, wenn man gerade anfängt. Schritt 2 ist, dass man sich überlegt, wie kann man denn eine Struktur entwickeln, die dazu führt, dass wir Unternehmen XY, Mittelständler, wirklich ein konstantes Ohr haben an der Entwicklung im Innovationsbereich, also im Bereich, in dem man selber tätig ist. Und das ist was, dafür muss man nicht in Berlin sein. Da können wir zum Beispiel ein Programm, ein Format bauen, eine Pipeline bauen, dafür sorgen, dass diese Informationen ankommen und vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass eine Struktur da ist, die dann weiß, was man mit den Informationen macht. Weil es bringt ja nichts, zu erfahren, was es alles geben könnte, was man nutzen könnte, wenn man dann wiederum nicht weiß, was man mit diesen Informationen anfangen soll. Und da muss man den Unternehmen häufig helfen, interne Strukturen aufzubauen, die das Wissen haben und die Expertise zu entscheiden, ist das was, wo man investiert, ist das was, wo man partnert, wo man vielleicht ein Joint Venture macht oder auf einer anderen Ebene zusammenarbeitet. Und das kann man im Rahmen von einem Venture Clienting, von einer Venture Clienting Struktur machen, das kann man auch im Rahmen von Programmen machen, also sozusagen klassische Accelerator- oder Inkubatorenverfahren. Das kann man machen sozusagen konstant über bestimmte Suchfelder. Das kann man aber auch Suchfelder spezifisch machen, sozusagen pro Batch. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber das Wichtigste ist, dass man damit anfängt und Ressourcen darauf allokiert und es nicht nur für 3 Monate macht oder 6 oder 9, sondern dass man sagt, das ist jetzt ein stetiger Prozess, den wir auch nicht mehr aufhören zu nutzen, den wir im Zweifel verbessern und optimieren. Aber diesen Prozess aufzusetzen, das macht großen Spaß und das ist auch eines der Dinge, die wir sehr gerne machen.
Max, vielleicht nochmal eine Frage gerade auch dazu. Was wir so beobachten, ist, dass natürlich auch dieses Thema Innovationsmanagement, professionelleres, besseres Innovationsmanagement auch zusammenpassen muss mit überhaupt einer Zukunftsperspektive, die das in irgendeiner Form rechtfertigt. Also wenn du keine Brille nach vorne aufziehst und mal, ich sag mal, 10 Jahre nach vorne guckst und sagst, ich entwickle mal eine Vision, unter deren Schirm ich ein Innovationsmanagement argumentieren kann, weil das sich ja langfristig lohnt. Ne? Wie du sagst, 3 Monate reicht nicht. Nimmst du eine Veränderung wahr bei den Unternehmen, die dir begegnen, jetzt gerade auch bei den Corporates? Bei den Startups glaube ich das eher, ne? Die haben diese großen Perspektiven. Aber dass, wenn jetzt eine Klöckner oder wer auch immer da jetzt zu dir kam, auch von den Etablierten, haben die sozusagen Visionen, Perspektiven, die in die Zukunft schauen, die diese Elemente Nachhaltigkeit, Digitalisierung, diese großen Trends, ne, berücksichtigen? Und kommen die mit einer anderen Argumentation oder haben die immer noch dieses kurzfristige, ja, wir probieren mal so ein bisschen aus? Hat sich da was verändert in den letzten 10 Jahren?
Also ich würde sagen, positiv ist, dass natürlich sehr, sehr viel mehr Unternehmen als noch vor 10 Jahren schon Erfahrungen gesammelt haben. Also das heißt, ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber doch sehr viele haben schon mal was probiert. Und das ist ja erstmal positiv. Das Negative daran ist, und das ist so ein bisschen so wie in dem Beispiel, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn die Ergebnisse nicht so waren, wie man sich das sozusagen kurzfristig initial vorgestellt hat, wurden diese Aktivitäten auch häufig sehr schnell wieder eingestellt. Das heißt also, irgendwer war mutig, man hat gesagt, wir machen das. Und dann hat man das vielleicht nicht ganz perfekt gemacht und es hat jetzt nicht direkt auf das Unternehmensergebnis eingezahlt oder dergleichen. Und dann wurde gesagt, okay, jetzt lassen wir es wieder. Und jetzt erlebe ich bei vielen Unternehmen auch eine gewisse Hemmnis, zu sagen, wir starten so einen Prozess, erst recht einen langfristigen Prozess, weil man vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal Gegenwind bekommen hat. Das heißt also, häufig, glaube ich, ist den ersten Schritt zu machen, in dem Fall sogar leichter als den zweiten Schritt zu machen, weil der zweite Schritt verlangt, dass man sozusagen, egal ob man kurzfristigen Erfolg hat oder nicht, bereit ist, diesen Weg zu gehen und daran glaubt, so wie du das auch beschrieben hast, dass das ein essentieller Teil ist des zukünftigen Erfolges. Und darauf Ressourcen zu allokieren und zu sagen, den Weg gehen wir, auch gegen Widerstände und auch wenn vielleicht die Mittel gerade etwas dünner sind als sonst, das ist was, was sich viele nicht trauen und das ist aus meiner Sicht ein Fehler. Das heißt also, mein Eindruck im Markt ist, dass die Unternehmen gerade jetzt wirklich zögerlich sind, Thema Wirtschaftskrise, Thema Ressourcenmangel, obwohl eigentlich gerade jetzt sehr viel passieren müsste.
Also eigentlich ist es eine Führungsschwäche, ne? Wenn man es mal auf den Punkt bringt, würde ich fast sagen.
Finde ich eine interessante Definition. Also ich glaube, dass Leadership heutzutage genau heißt, an dieser Stelle zuzuhören und sich eine Pipeline zu bauen und auch sozusagen offen zu sein für alles, was da kommt. Aber natürlich ist es auch nachvollziehbar schwer, wenn auf der einen Seite vielleicht Arbeitsplätze abgebaut werden, auf der anderen Seite in Innovation zu investieren. Aber es wäre aus meiner Sicht das Richtige zu tun.
Die Frage ist immer, was ist die Alternative? Also das ist ja auch das, was wir vorhin mit den Ingenieuren hatten, mit der IT-Kompetenz. Wenn ich verstehe, was IoT ist und ich sage, ich nutze IoT in der Produktion, um Effizienzen zu heben, das kann ich rechnen, ja? Da kann ich Business Cases rechnen, da kann ich sagen, ich kann mit Predictive Maintenance, Wartungsintervalle und so weiter, das kann ich alles rechnen. Und dann ist natürlich auch, wir machen ein Projekt so und dann haben wir so und so viel Prozent Wartungskosten gespart, alles super. Aber sagen, ich nutze IoT, um mein Geschäftsmodell zu transformieren, ja, indem ich, keine Ahnung, die Waschmaschine, mein Lieblingsbeispiel, nicht mehr als Waschmaschine, sondern Waschen als Dienstleistung verkaufe und das Ding sozusagen vernetzt ist und ich dann noch andere Produkte mit vernetze, das ist natürlich ein höheres Risiko. Und dann jemand zu sagen, okay, du baust jetzt hier mein Innovationsmanagement auf und das ist natürlich eine bequeme Haltung, auch als CEO, dann sagen, ja, die Person oder das Team hat es nicht hingekriegt, die waren nicht erfolgreich. It's not my fault. Das meine ich auch mit Führungsschwäche. Also zu sagen, diese langfristige Vision und zu sagen, ja, wir müssen auch natürlich Innovationskompetenz erstmal aufbauen, weil das können andere vielleicht besser als wir. Wir müssen auch lernen, wie wir investieren, wie wir Ideen möglichst bewerten, qualifizieren können. Welche verfolgen wir weiter? Das wären die richtigen Entscheidungen. Das ist ja auch etwas, was man jetzt nicht so von heute auf morgen lernt, ne? Deswegen sind andere Unternehmen vielleicht auch besser, die das schon seit Jahrzehnten machen. Aber ich glaube schon, dass da irgendwo, zumindest nehme ich das wahr, wenn du sagst, da hat sich nicht viel verändert mit den 17%, ja, dass da eine Führungsschwäche ist. Und wenn die Leute jetzt alle nach hinten gucken und sagen, ja, früher war alles besser, das ist doch keine Alternative aus meiner Sicht, oder?
Ihr seid ja wahrscheinlich noch näher dran an den Entscheidern als ich. Ich kann dazu vielleicht noch ein Beispiel erzählen aus der Immobilienbranche, weil das ja auch ein Bereich ist, in dem wir uns sehr viel bewegen. Das heißt, wir sehen ja seit Corona, dass sich das ganze Produkt Office extrem verändert und auch verändert hat. Also das heißt, dass das Geschäftsmodell, was die letzten 50 Jahre im Bereich Commercial Real Estate funktioniert hat, gibt es ja so klassischerweise eigentlich gar nicht mehr. Also das heißt, die Bedarfe an Flächen haben sich jetzt durch Covid extrem reduziert und die Ansprüche an Flächen haben sich einfach auch extrem verändert. Also hin zu Angeboten, die eigentlich den Angeboten entsprechen, die wir seit 15 Jahren machen. Also maximale Flexibilität, zusätzliche Flächen, wenn man wächst oder gerade ein größeres Projekt hat, die Möglichkeit, die Flächen abzugeben, wenn man sie nicht mehr braucht. Meetingräume unterschiedlichster Größe für die Tage, an denen die Menschen nicht im Homeoffice sind, sondern im Büro. Flächen, die eben die Dinge ermöglichen, für die man auch nach der Pandemie noch ins Büro gehen möchte, also zum Beispiel gemeinsam kreativ sein, Workshopflächen etc. Und man sollte also meinen, dass das etwas ist, bei dem man guten Gewissens glauben kann, dass sich das auch nicht mehr zurückverändern wird. Also warum sollte überhaupt jemand eine halbe Stunde mit dem Auto zur Arbeit fahren, um dann dort alleine an seinem Schreibtisch E-Mails zu checken? Also was für eine Lebenszeitverschwendung. Also ich bin mir sicher, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass das sich auch nicht mehr verändern wird. Also zumindest bei den Berufen, die Homeoffice machen können, wird es ein elementarer Teil des Arbeitsortes bleiben. Ist es ja jetzt schon. Und auch wenn Unternehmen die Mitarbeitenden zurückholen, teilweise glaube ich nicht an eine Auslastung wie vor der Pandemie. Also vielleicht steigt die wieder ein bisschen, aber nicht so viel. Das heißt, wenn ich jetzt ein Eigentümer bin im Bereich Real Estate, um die Analogie zu ziehen zu dem Innovationsthema, dann sollte ich ja meinen, dass ich jetzt 2025 fast bereit bin, mein Produkt den neuen Gegebenheiten anzupassen. Flexibilität, andere Grundrisse, vielleicht auch im Erdgeschoss immer Meetingräume, Workshopflächen etc. Aber die Wahrheit ist, wir haben jetzt hier in Berlin ungefähr 8% Leerstand. Aber der faktische Leerstand, und dazu gibt es Studien, ist jetzt bei 25 oder 30%. Warum? Weil so viele Mietverträge noch laufen, aber dann sitzen eben auf den Flächen nur 2 Personen und der Rest steht leer. Und aus meiner Sicht sollte das also jetzt Prio 1 sein für den ganzen Sektor, sozusagen das Produkt zu verändern und dafür Sorge zu tragen, dass halt in den Office-Buildings Dinge passieren, die so wichtig sind und werthaltig, dass sich die Menschen morgens überlegen, okay, das macht jetzt für mich wirklich Sinn, dahin zu fahren, weil da was passiert, was ich zu Hause gar nicht erleben kann. Und das ist so für mich so ein typisches Beispiel für Innovationsfeindlichkeit. Ich meine, die Real Estate-Branche ist nicht dafür bekannt, Innovationstreiber zu sein, ist sie nie gewesen. Aber ich erlebe immer noch sehr viel, dass Flächen leer stehen gelassen werden in dem Bewusstsein, naja, vielleicht ist in 2 Jahren, in 3 Jahren wieder alles anders und dann mache ich das wie früher. Einer kommt und mietet mir die 5000 Quadratmeter ab und gibt mir dafür 25 Euro auf den Quadratmeter, aber ich glaube wirklich, dass das nicht mehr kommt.
Es ist ein altes Geschäftsmodell, Länge mal Breite. Mehr wird ja gar nicht verkauft.
Ein sehr angenehmes Geschäftsmodell, wenn man Eigentümer ist.
Carsten sagte gerade, das ist eine Führungsschwäche. Ich würde nochmal ergänzen, es ist auch eine Beziehungsschwäche, weil es ist ja nicht nur die Führungsschwäche, Innovationsprozesse dauerhaft zu institutionalisieren und in Gang zu setzen und auch dann das Momentum zu nutzen, ständig dieses Rad, dieses Schwungrad von Innovationen am Laufen zu halten. Es ist, glaube ich, auch eine Beziehungsschwäche, nicht in der Lage zu sein, gut Netzwerke um einen herum aufzubauen. Also lass mal ganz kurz die ganz großen DAX-Konzerne weg, die alle das selber hinkriegen und auch eigene Abteilungen dafür haben. Aber im Mittelstand, in Familienunternehmen beobachte ich schon, dass viele gar nicht die Kompetenzen alle selber aufbauen können, die es braucht, um innovativ zu sein. Also die sind darauf angewiesen, dass es ein Netzwerk um sie herum gibt. Aber das heißt auch, dass ich anfangen muss, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen zu Partnerinnen, die mir dann bestimmte Kompetenzen geben in einem solchen Innovationsprozess. Und da würde ich gerne nochmal mit dir einen Moment darüber nachdenken, was deine Erfahrung ist im Aufbau von solchen Innovationsnetzwerken, was deine Erfahrung ist, woran man denken muss und wo man auch vielleicht mit mehr Augenmaß die Dinge verfolgen muss langfristig.
Naja, also es gibt sicherlich nicht für jeden Unternehmer, jede Unternehmerin den einen Weg, den man gehen kann, zum Glück. Aber es gibt eine große Wahrheit und die ist eben, wenn man sich nicht bewegt in diese Richtung, dann wird auch nichts passieren. Also das steht schon mal fest. So, das heißt also Schritt 1 wäre, sich zu überlegen, was man erreichen will, warum man das macht. Und in der Regel wird es ja unterschiedliche Ebenen geben. In der Regel ist eine Ebene, dass man auf einer Produkt- oder Service-Ebene schneller innovieren möchte. Dafür muss man wissen, was im Markt los ist, weil erfahrungsgemäß die eigenen Ressourcen gerade bei kleineren Unternehmen nicht reichen, um diese Entwicklungsschritte aus sich selbst herauszugehen. Also das heißt, wenn das Thema ist, dann geht es darum, eine Pipeline aufzubauen zu Innovatoren und Innovatorinnen im Markt, zum Beispiel Startups. Wie macht man das? man entwickelt entweder eine eigene Pipeline durch einen eigenen Prozess oder ein eigenes Programm, so wie wir es eben schon besprochen haben, oder man schließt sich Programmen an, die zum Beispiel diese Art von Wertschöpfung für viele unterschiedliche Unternehmen bündeln. Ein großes Beispiel im Markt ist schon seit vielen Jahren Plug and Play, die unterschiedlichste Programme anbieten rund um unterschiedlichste Themenbereiche. Und das ist natürlich schön für die teilnehmenden Unternehmen, weil man sich gemeinsam mehr leisten kann und dann im besten Fall alle von der Wertschöpfung profitieren. In meiner Erfahrung ist es leider so, dass das häufig nicht funktioniert, weil man ja auch im Wettbewerb steht gegenüber den Innovatoren und Innovatorinnen, was die eigene Value Proposition angeht. Also die große Frage, warum sollten denn solche Unternehmen überhaupt Lust haben, mit mir als Mittelständler zu arbeiten? Da lohnt sich das aus meiner Sicht häufig, in einen eigenen Prozess zu investieren, damit man eben die, die man trifft, exklusiv für sich hat oder mehr oder weniger exklusiv und die auch mit einer eigenen Value Proposition ansprechen kann, anders als das vielleicht Plug and Play macht. Da ist dann der Filter sehr breit. So, da geht es aber schon sehr ins Detail. Ein zweiter Punkt, der häufig sehr wichtig ist, ist das Thema Branding und Personal für das Unternehmen selbst. Das heißt also, wenn man selber als innovativ am Markt wahrgenommen werden möchte und auch gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heiraten können möchte, ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man sich in diesem Bereich auch als ein offenes Unternehmen und ein innovatives Unternehmen positioniert. Und gerade in Zeiten des Fachkräftemangels muss ich ja keinem erklären, wie wichtig das ist, da sozusagen sich vielleicht auch zu unterscheiden von Wettbewerbern. Also das heißt, dieser Prozess, den ich jetzt in Punkt 1 beschrieben habe, der zahlt auch positiv ein auf die Mitarbeiterfindung und den Markenkern. Dann kann man das Ganze natürlich noch weiter ausbauen. Man kann sich überlegen, ist man nur daran interessiert, wie das bei Venture Clienting ja ist, sozusagen Kunde zu werden eines Startups? Also möchte man diese Innovation nutzen oder in irgendeinem Teil der eigenen Wertschöpfungskette integrieren? Oder geht man weiter und ist jetzt zum Beispiel eine Firma, die auch investiert in solche Lösungen? Wenn man das machen möchte, braucht man natürlich eigenes Kapital, was man investieren kann und auch einen Prozess, wie man entscheidet, in was man investiert. Da wird man auch Fehler machen. Aber das ist nochmal was anderes. Also Innovationstransfer hat eine andere Motivation als Investment. Und um genau das zu bestimmen, braucht man, das weiß ich ja, genauso Leute wie euch oder auch wie uns, wobei wir mehr die Handwerker sind. Also wir bauen die Pipelines, wir bauen die sozusagen die Anknüpfung an die Innovation draußen, auch weltweit. Und wir sind nicht so sehr Organisationsberater, die dafür sorgen, dass das Management beim Mittelstand entscheidet, wollen wir jetzt investieren oder wollen wir nur Venture Clienting. Aber sozusagen der Blumenstrauß an Möglichkeiten ist groß und man muss halt anfangen, sich damit zu beschäftigen, um auch zu wissen, was für das eigene Unternehmen gut ist.
Und das ist genau der entscheidende Punkt, glaube ich, dass du das alles machen kannst, aber ohne dass du eigentlich weißt, wofür du das machst, ist es einfach nur ein
absolut, genau,
eine Spielerei mit Startups, die gut gehen können, aber auch nicht gut gehen können. Das ist dann so zufallsgetriebene Innovation, würde ich das mal nennen. Aber wir reden ja dann von Suchfeldern, dass du sagst, ich suche dann schon die richtigen Partnerinnen, die richtigen Innovatorinnen aus weltweit. Aber um das zu tun, musst du ja erstmal wissen, wo will eigentlich dieses Unternehmen überhaupt hin?
Absolut.
Was ist die strategische Ausrichtung?
Das ist genau der Punkt. Deswegen, wenn man das jetzt, glaube ich, weiterdenkt, ist das, was eigentlich gebraucht wird da draußen, ist, den Unternehmen zu helfen, den Führungskräften und den Teams diese Kompetenzen erstmal auch aufzubauen. Also den Führungskräften beizubringen, wie mache ich denn strategische Vorausschau? Wie funktioniert systemisches Denken? Wie kann ich das praktisch erleben bei euch in eurem Ökosystem? Also nicht nur die Infrastruktur und das Ökosystem anzubieten, sondern auch wirklich zu sagen, wir bauen, wir bringen euch bei, eine Innovationsfähigkeit aufzubauen. Die Führungskräfte lernen das, ja, die werden da besser, die bauen selber die entsprechenden Kompetenzen auf. Die Teams, die sie mitbringen, die Innovationsteams, lernen, wie effektive Innovationsteams funktionieren. Die lernen die Methoden, die lernen die Prozesse, die haben Zugang zu einem Ökosystem. Und man lernt dort sozusagen eine Art Katalysator, wie richtig Innovationsmanagement funktioniert oder genauer gesagt vielleicht sogar Zukunftsmanagement. Ne? Also wenn ich sage strategische Vorausschau, da fängt es eigentlich an. Ich operationalisiere die Zukunft, indem ich ein gescheites Innovationsmanagement aufbaue. Das wäre doch eigentlich die Serviceleistung, die man anbieten müsste. Also noch höher in die Wertschöpfungskette gehen und sagen, wir bringen Führungskräften und Teams bei, Zukunftsmanagement zu machen und bieten dafür das Ökosystem und die Infrastruktur, sodass sie dann zurückgehen können in ihre Unternehmen mit dieser Blaupause und das weiter skalieren können. Weil daran fehlt es eigentlich. Ne? Die 17%, die wir vorhin hatten, ist die Zahl des Tages für mich heute, ist genau eigentlich das Signal dafür, dass wir da ansetzen müssen.
Genau, also es ist eine Kombination aus Zukunftsfähigkeit auf der einen Seite gepaart mit Innovationskompetenz, um schneller auch dann Zukunft näher zu kommen und auch deine Zukunftsvorhaben realisieren zu können. Jetzt reden wir über Ökosysteme und jetzt haben wir schon am Anfang gesagt, und vielleicht ist auch das der Bogen zum Abschluss, dass du ja in einem ganz großen Ökosystem lebst und arbeitest in Berlin. Und wenn man durch die Welt reist, dann sieht man natürlich genau diese Strukturen, diese Muster überall, ja, wie so Innovationsökosysteme entstehen. Das kann man im Valley sehen, im Silicon Valley, das kann man rund um Tel Aviv sehen, das kann man in Shanghai sehen, in Shenzhen, in China sehen. Und das sind immer so die gleichen Muster. Gell? Du hast halt Tech-Firmen, du hast meistens eine sehr gute Universität, du hast Startups, du hast erfolgreiche Exits von großen Startups, die erfolgreich am Markt waren, die dann wiederum andere anziehen in dieses Ökosystem. Du hast eine gute Risikokapitalgeber-Finanzierungsstruktur. Also hast du ein paar Elemente, die genauso ein Ökosystem beschreiben und es auch erfolgreich machen. Und meine Wahrnehmung jahrelang war, dass Berlin das ist. Jetzt sieht man natürlich auch schon ein paar andere, ja, rund um die TUM in München oder rund um Heilbronn, was da im Bereich KI gerade aufgebaut wird. Wie würdest du Berlin sehen heute und auch für die Zukunft? Ist das weiterhin unser Innovationsökosystem hier in Deutschland oder läuft in Berlin irgendwas schief?
Ja, ist immer sehr schwer zu beurteilen, wenn man selber drin ist. Ne? Man kann ja nicht so leicht rauszoomen. Aber ich sage mal, generell würde ich es so beantworten, dass der Status quo, diese Vorreiterschaft, so wie du es gerade auch beschrieben hast, dass das was ist, was nie in Stein gemeißelt sein wird, sondern was sozusagen immer wieder neu geprüft und gattert werden muss. Das heißt, nur weil das vor 10 Jahren so war oder vielleicht auch heute noch so ist, heißt es nicht, dass es in 10 Jahren noch so ist. Ich glaube, es gibt einige Standortvorteile. Hier wohnen ja mittlerweile fast 4 Millionen Menschen und auf einem relativ engen Raum. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, ein Angebot, was viele Möglichkeiten bietet. Dazu kommen diese ganzen Besonderheiten mit der Hochschuldichte, so wie du es auch gerade schon gesagt hast, TU, FU, HU und die kleineren Hochschulen. Also da kommen schon jedes Jahr unglaublich viele Absolventen und Absolventinnen, die natürlich auch heiß sind und Lust haben, was zu machen. Und da sind wir sicherlich auch sozusagen besser aufgestellt als andere große Städte, einfach weil es hier mehr davon gibt und mehr Universitäten, mehr Menschen. Gleichzeitig, das ist ja ein Thema, was wir in unserem eigenen Podcast Unboxing auch jetzt in der letzten Staffel besprochen haben, sind die Value Propositions, um diesen Begriff nochmal zu nutzen, der Stadt nicht mehr die, die sie zum Beispiel waren, als ich hier hingezogen bin. Also ich bin 2001 nach Berlin gezogen als Student und bis in die 2010er Jahre, 2015, 2016, 2017, war ja das arm aber sexy Dogma 1, was auch irgendwie noch galt, weil auf die Frage, warum zieht man nach Berlin, häufig die Antwort kam, naja, weil es toll ist, weil es viel bietet, weil es vielfältig ist, aber vor allen Dingen auch, weil es günstig ist. Also das war ein Argument, was immer wieder kam und was ja zum Beispiel auch in der Beta-Haus-Geschichte eine Relevanz hat. Also diese Geschichte, die wir hatten, so wie ich sie eben erzählt habe mit der GSG, wäre in München oder Köln nicht realisierbar gewesen. Also dieser Space to learn and play, der war ja hier auf unterschiedlichster Ebene Markenkern. Eine tolle große Wohnung für wenig Geld. Also Geld spielte ja wirklich viele Jahre keine Rolle. So, jetzt haben wir 2024 und die Zeiten haben sich sehr verändert. Mietmarkt ist das die zweiteuerste Stadt Deutschlands. Bei den Eigentumswohnungen und dergleichen liegt man auch unter den Top 5. Das heißt also, man zieht sicherlich nicht mehr hierhin, wenn man eine günstige Wohnung sucht. Da gibt es auf jeden Fall bessere Orte dafür. Und es verändern sich ja auch andere Dinge. Also das heißt, die Clublandschaft, die Diversität, die eben viele freie Räume den Grassroots- oder Bottom-up-Bewegungen geboten haben, die ist so nicht mehr da. Also ich habe gestern, war ich bei einer Veranstaltung des Berliner Senats und habe mich mit der Vertreterin der Club Commission unterhalten. Ich gehe selber nicht oft in Clubs, aber mich hat das interessiert, wie sie das einschätzt. Und ich hatte gehofft, dass sie sagt, Max, du weißt von vielen Sachen einfach nichts. Es gibt ganz viel Neues. Aber sie sagte leider, dass diese Situation sich nicht verbessert hat. Also dass gerade für musikbezogene Locations das sehr schwer ist, Orte zu finden. Das reduziert natürlich so ein bisschen das, wofür Berlin bekannt ist. Gleichzeitig haben wir gestern auch alle gesagt, bei dem Event sind wir auch dafür verantwortlich, das zu ändern und das zu erhalten. Und wenn man ehrlich ist, wir haben eine unglaubliche kulturelle Vielfalt mit den Opern, mit den Theatern, auch mit dem Bottom-up. Also das sieht man immer wieder bei Events, die in Berlin sind, dass also die Bürgerinnen und Bürger wahnsinnig viel machen. Und das war ja auch immer schon so hier in der Stadt. Und ich glaube auch, dass das nichts ist, was aufhört, nur weil die Räume enger werden. Also hier leben ja nun mal schon viele tolle Leute. Also zurück zu deiner Frage. Also ich sehe durchaus Herausforderungen. Und ich sehe auch, dass das, was mal der Claim war und wofür Berlin bekannt war, wackelt oder nicht mehr das ist, was es mal war. Gleichzeitig sehe ich nach wie vor, dass unglaublich viele tolle, spannende Leute diese Stadt lieben, weil die Stadt wie kaum eine andere Stadt in der Welt eben für Offenheit, für Freiheit, für Diversität steht, was ein unglaublich großes Gut ist. Ich bin selber in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Das war nicht der unfreiste Ort, überhaupt nicht. Aber das, was hier gelebt wird, wen man so trifft, was für eine Einstellung viele Menschen haben, ist wirklich bemerkenswert und dafür bin ich sehr dankbar. Ich glaube, dass das eine Kraft ist, die noch lange nicht erschöpft ist, aber wir sind gerade in einer Umbruchsphase und da müssen wir sehen, wie sich es entwickelt. Was Startups angeht, glaube ich, dass auch die Konkurrenz innerhalb Deutschlands dem Gesamtstandort Deutschland gut tut. Ich finde das, was Unternehmertum macht, sehr gut und auch sehr erfolgreich. Es wäre schön, wenn es mehr dieser Art von Startup Factories gibt. Es gibt ja die Initiative des Wirtschaftsministeriums, auch mehr davon zu schaffen. Insofern ist es, glaube ich, etwas, was hoffentlich dann auch in Berlin vielleicht sich mehr manifestiert in so einer Art Standort. Haben wir jetzt gerade noch nicht in dieser Größe. Aber ich glaube, man muss Deutschland sozusagen nicht in Competition denken, sondern man muss halt sagen, naja, das ist das Ökosystem Berlin, das ist das Ökosystem München. Und dann gibt es auch noch andere Ökosysteme, aber die müssen eben in Gänze funktionieren. Und das ist eben so ein föderalistischer Quatsch, an den ich nicht glaube. Und ich sehe das also eher als eine gemeinschaftliche Leistung.
Es ist ein schöner Markenkern, den du gerade formuliert hast, dass das Innovationsökosystem Freiheit orientiert ist.
Ich empfinde das so.
Und wenn ich das nochmal einen Schritt pathetischer sagen würde, dass das Innovationsökosystem in Berlin eine Demokratie gestaltet in einem digitalen Zeitalter, wo wir alle sehr genau wissen, was auch die andere Seite der Medaille ist, ja, the dark side. Und wir sehen aber auch unheimlich viele Möglichkeiten und auch Verbesserungen des eigenen Lebens durch Digitalisierung. Das ist mir noch nie so bewusst geworden, dass man das eigentlich als Markenkern darstellen müsste, nämlich wie Demokratie sich in der digitalen Welt verändert. Und wenn Berlin auch aufgrund seiner Historie zum Nukleus von neuen Ideen, wie man das gestaltet, welche Spielregeln wir da uns geben und wie wir die auch dann durchsetzen, um Demokratie und sozialen Zusammenhalt zu gewährleisten und sicherzustellen, das könnte ich mir sehr kraftvoll vorstellen.
Ja. Ja, und ich meine, wenn du von Markenkern sprichst, also nichts ist Demokratie fördernder als eine freiheitliche Gesellschaft, die wirtschaftlich erfolgreich ist. Ne? Und wenn man sich die Landkarte anguckt, dann haben wir jetzt leider die Situation, dass Berlin so eine Art gallisches Dorf ist. Also Berlin ist wieder eine Insel in einer blauen Landkarte. Von innen nach außen grün zu schwarz. Und insofern muss Berlin jetzt auch wieder die Demokratie verteidigen. Ich glaube, dazu sind aber auch alle hier bereit.
Schönes Schlusswort. Max, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Die Welt ist weiterhin in Beta, würde ich mal zusammenfassen. Wir müssen damit lernen, umzugehen, dass das Neue sowohl Unsicherheit hervorruft, als auch die Möglichkeit, mit dem Neuen zu experimentieren. Und das Unternehmerinnen, und dafür stehst du, glaube ich, auch, und all die, die im Beta-Haus neue Unternehmen gründen, dass das Zukunftsgestalterinnen sind. Und ich glaube, das gehört auch dazu, selbstbewusst nach außen zu tragen, dass im Beta-Haus Zukunftsgestalterinnen gegründet werden und die Möglichkeit haben, ihre Ideen von Wirtschaft und Gesellschaft zu realisieren und dass Innovationsökosysteme nur zusammen funktionieren in Kollaboration, weil alleine in dieser vernetzten Welt nicht mehr geht. Max, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke euch.
Alles Gute.
Danke dir.
Danke, tschüss.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.